Guten Morgen. Da wir als Gemeinde in diesem Jahr vor Ältestenwahlen stehen, habe ich vorgenommen, in den nächsten Predigten mich mit diesem Thema zu beschäftigen und uns als Gemeinde da hineinzunehmen und uns darauf vorzubereiten, von der Schrift her uns auszurichten. Und wenn wir uns eben mit den Wahlen beschäftigen oder mit den Ältestenwahlen beschäftigen, so müssen wir brauchen wir eine Klarheit, dass es hier keine demokratische Wahl ist. Dass es nicht darum geht, dass ich denjenigen wähle, der mir gefällt und den ich gerne hätte. Das ist in der Politik vielleicht so, das ist in dieser Welt vielleicht so, aber das ist nicht die Gemeinde. Die Wahlen, die in der Gemeinde stattfinden, zumindest sollten sie so sein, die Wahlen sind nicht so, wie die in der Welt stattfinden. Und auch wenn wir in einem demokratischen Land leben und viel davon profitieren und Segen davon haben und vieles auch übernommen haben in unseren Gemeindestrukturen, so wenn es darum geht, die Ältesten in der Gemeinde zu berufen, ist es keine normale Wahl. Denn es geht hier nicht darum, wie gesagt, dass wir jemanden wählen, sondern hier geht es um einen Prozess, denjenigen zu bestätigen und zu suchen, den Gott schon längst gewählt hat. Es geht darum, die Berufung zu bestätigen. Und dass die Gemeinde wahrnimmt, wen Gott gesegnet hat, wen Gott durch seinen Heiligen Geist eingesetzt hat und den eben als Gemeinde unter Gebet, unter der Auflegung der Händen in diesen Dienst zu stellen. Wenn ihr mit mir kurz in die Apostelgeschichte geht, Apostelgeschichte 20, Vers 28, wird das sehr deutlich, als Paulus die Ältesten Ephesus zu sich geholt hat und mit ihnen noch eine Unterredung hatte in Milet. In Vers 28 heißt es Folgendes. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Wer hat die Ältesten eingesetzt? Es ist der Heilige Geist, der sie eingesetzt hat. Und darum ist es absolut wichtig und notwendig, dass wir erkennen, wen hat der Heilige Geist eingesetzt. Und diese bestätigen wir und diese wählen wir. Und um das zu tun, brauchen wir Klarheit. Wir müssen wissen, wen der Heilige Geist eingesetzt hat in der Gemeinde. Aber wie entdecken wir das? Wie sehen wir das? Und ich denke, zuerst mal ist es wichtig, dass die Gemeinde sich Zeit nimmt fürs Gebet. Dass sie sich demütigt vor Gott und sich abhängig macht vor Gott und von Gott das erbetet. Das ist das Erste. Und ich denke, es ist selbstverständlich, aber trotzdem müssen wir uns das immer vor Augen führen. Und das Zweite ist, dass wir eben diesen Willen Gottes erforschen. Und woher wissen wir, wo der Wille Gottes ist? Woher wissen wir, was der Wille Gottes ist? Wir haben sein Wort. Nun, da stehen keine Namen drin, richtig? So, da steht jetzt nicht XY, den müssen wir wählen. Aber hier in seinem Wort lernen wir die Prinzipien, wir lernen die Charaktereigenschaften kennen und da erfahren wir, auf welchem Weg und wen Gott für seinen Dienst beruft. So müssen wir Klarheit haben von der Schrift, was Gott über die Ältesten sagt. Und das ist so das Ziel und die Aufgabe, uns als Gemeinde da hineinzunehmen, über den Willen Gottes, was die Hirten der Gemeinde, was die Ältesten der Gemeinde anbetrifft, damit wir so in dieser Gesinnung in die Wahlen hineingehen und in diesem Jahr auch wieder Ältesten berufen oder bestätigen können. Bevor wir das tun, bevor wir in die Schrift hineingehen, möchte ich beten, dass Gott uns da auch jetzt leitet im Studium der Schrift. Und weil wir wissen, dass du der Oberhirte bist, Jesus Christus, und du auf deine Schafe Acht gibst und du sie leitest und führst und nährst und du auch die Unterhirten einsetzt, so sind wir auf dich angewiesen, dass du uns da auch in diese Wahrheit hineinführst. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns lehrst und dass du uns die Augen des Herzens öffnest, so wie wir es gebetet haben, so wie wir es gesungen haben. Wir sind auf deine Gnade angewiesen. Herr, ich danke dir, dass du treu bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Herr, wir wollen deinen Willen tun und darum wollen wir ihn erkennen und wir wollen ihn erbeten. Wir wollen erbeten, Herr, offenbare uns deinen Willen, damit wir uns drunter stellen können und damit dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf der Erde, in der Gemeinde. Ich bitte dich darum. So segne, Herr, gebe Freimut, gebe Klarheit, dein Wort so auszulegen, so in gerade Richtung zu schneiden, dass es dich verherrlicht. Amen. Ich möchte über drei Punkte reden, über alle drei Punkte in der heutigen Predigt, aber im Wesentlichen über drei Punkte, über die wir im Klaren werden müssen in Bezug auf Ältestenwahl, in Bezug auf Hirtenwahl. Und die Bibel kennt, oder wenn die Bibel von Ältesten spricht, dann spricht sie im gleichen Atemzug von Hirten. Wenn sie vom Hirten spricht, spricht sie auch von Pastoren oder von Ältesten. Die Begriffe sind synonym und die beschreiben das Gleiche. Also in der Schrift finden wir Älteste, Hirten, Pastoren, die diese Begriffe beschreiben, den gleichen oder die gleiche Aufgabe, die Gott gibt. Die drei Punkte, denke ich, müssen wir im Klaren werden. Der erste Punkt ist, was ist die Aufgabe der Ältesten? Damit wir sie berufen können, damit wir sie auch prüfen können, ob sie dieser Aufgabe gewachsen sind oder ob sie dazu berufen worden sind, müssen wir wissen, was ist der Job, was ist die Aufgabe, was machen sie, wozu wurden sie berufen, was ist ihre Aufgabe? Und ich denke, gerade in unserer Zeit, ist es nicht mehr so deutlich und nicht mehr so klar der Gemeinde und der Gemeinde Jesu, was ist wirklich die Aufgabe der Pastoren, was ist wirklich die Aufgabe der Hirten der Gemeinde. Darüber möchte ich mit euch etwas nachdenken von der Schrift. Das führt uns zum Nächsten. Wenn wir Klarheit haben, was ihre Aufgabe ist, dann müssen wir die Frage klären, wie müssen sie die ausüben? Denn wenn wir wissen, wie sie ausüben müssen, wissen wir auch, was für Voraussetzungen sie brauchen. Und das ist oft sehr schnell, wenn wir Ältestenwahlen haben oder Mitarbeiter in der Gemeinde berufen, dann schlagen wir die Timotheusbriefe auf oder wir schlagen Titusbrief auf und da haben wir eine schöne Liste. Gell? Da können wir hingehen und dann schön abhaken, entspricht er dem und dann ist und dann läuft es sehr mechanisch. Und wenn ich jetzt ein bisschen zuspitze, sehr gesetzlich, solange einer dem entspricht, dann passt das doch. Darum geht es nicht und das kann ich auch nicht so, das ist auch nicht das Anliegen, sondern die Anforderungen, die an eine Ältestenschaft gestellt sind, die ergeben sich aus dem Wie und aus dem Warum. Und wenn wir nicht wissen, warum und was sie tun, dann werden wir auch nicht verstehen, welche Anforderungen an sie gestellt sind und warum Paulus diese Anforderung stellt, die er stellt. So müssen wir diesen Weg ein bisschen gehen und uns im Klaren werden, was ist eigentlich ihre Hauptaufgabe. Und ich kann euch versprechen, das ist sehr erbauend. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht nur für die Ältesten, sondern gerade ist das für die Gemeinde, dass die Gemeinde weiß und versteht, was Gott tut und was Jesus tut als der Oberhirte. Also was ist die Hauptaufgabe? Wir starten mit diesem Punkt und schauen uns von der Schrift, wozu sind Älteste berufen? Und ich möchte euch bitten, einen Hebräerbrief aufzuschlagen. Ich denke, es gibt kaum einen Vers oder einen Text, der so prägnant es zusammenfasst, was die Hauptaufgabe der Ältesten, der Hirten der Gemeinde ist. Hebräer Kapitel 13, am Ende vom Hebräerbrief haben wir eine herrliche Aussage diesbezüglich und das soll der Text sein, von dem wollen wir starten, das Studium der Schrift über die Aufgabe der Ältesten. Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Der Schreiber schreibt Folgendes: Gehorcht und fügt euch euren Führern. Und das Wort, wir können dann übersetzen, auch Ältesten oder Hirten oder der Leitung. Denn sie wachen über eure Seelen. Als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Ich will erst einmal eure Aufmerksamkeit auf das lenken, was ihre Aufgabe ist. Wir lenken sehr schnell unsere Aufmerksamkeit auf den ersten Satz. Wir sollen in uns fügen, gell? Und dann kommt viel in uns hoch. Je nachdem, was für eine Prägung wir haben, je nachdem, was für einen Hintergrund wir haben, löst das in uns etwas aus. Was wir vielleicht auch erfahren haben, löst das etwas in uns aus. Aber zuerst mal, was ist Ihre Aufgabe? Was ist die Hauptberufung? Denn Sie wachen über eure Seelen. Das ist der Job. Das ist die Aufgabe. Das ist die Hauptaufgabe. Ich möchte, bevor ich das erkläre, es erstmal mal negativ ausdrücken, von einer anderen Perspektive erstmal anschauen. Was ist Ihre Aufgabe nicht? Und ich spreche als einer, der an der Bibelschule seit 6 Jahren Pastoren und Missionare und ausbildet. Ich bin mit in der Ausbildung. Meine Aufgabe ist, junge Brüder und Schwestern, die in die Bibelschule kommen, für ihren Dienst vorzubereiten, unter anderem Pastoren zuzurüsten. Und die Anforderungen heute an Pastoren in den Gemeinden haben sich gravierend verändert. Während meines Studiums hatte ich diesen Schwerpunkt, theologische Ausbildung. Das heißt, was müssen theologische Ausbildung, was müssen Bibelschulen leisten, damit sie den Gemeinden richtige Mitarbeiter zur Verfügung stellen? Das war ein großes Thema meines Studiums. Und ich bin sehr erschrocken gewesen, wir haben da viel diskutiert und ich habe mich da heftig auseinandergesetzt. Denn die Anforderungen, die heute an Pastoren und Hirten der Gemeinde sind, sind anders, die Schrift sagt. Heute sucht man Manager. Heute sucht man Manager in der Gemeinde. Solche will man berufen. Man sucht Sozialpädagogen für die Gemeinde. Man sucht Organisatoren für die Gemeinde. Man sucht die Gemeinde füllen, man sucht die Gemeinde populär machen. Der Anforderungsprofil oder das Anforderungsprofil hat sich so gewandelt, dass die ganzen oder dass ein Großteil der Bibelschulen ihren Namen sogar schon verändert haben. Die meiste, was jetzt so in so vielen Namen wiederfinden, wir finden den Begriff Kultur. Eine Bibelschule, die die Menschen vorbereitet, damit in dieser Kultur ihren Dienst ausüben können. Ich will mal so sagen, ein Pastor, ein Hirte hat keinen Auftrag an die Welt. Ich will das gleich erklären. Ein Pastor hat keinen Auftrag, die Welt zu verändern. Hat er nicht. Ein Pastor hat keinen sozialen Auftrag. Ein Pastor hat keinen Auftrag, die Kultur zu verändern. Ein Pastor hat keinen Auftrag, ein soziales Evangelium, ein soziales Engagement. Er hat keinen Auftrag, sich in die Politik einzumischen. Er macht keine Politik. Ein Pastor hat keinen Auftrag, die Wirtschaft zu verändern und anzukurbeln. Er hat keinen Auftrag, die sozialen Strukturen und Verhältnisse unserer Gesellschaft zu verändern. Liebe Geschwister, das ist so wichtig. Ein Pastor hat nicht den Auftrag, die Welt zu umarmen, wie es heute so überall heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Wenn nicht, glaubt mir, ihr werdet es bald hören. Denn das ist die neue Generation von Pastoren und Hirten und Lehrern, die vorbereitet werden für die Gemeinde. Nämlich, ihr müsst die Welt umarmen, sonst könnt ihr sie nicht gewinnen. Und die ganze Ausrichtung geht, der Auftrag der Hirten ist für die Welt. Interessanterweise sagt die Bibel, liebt nicht die Welt, gell? Die Pastoren, die Hirten haben einen Auftrag, nämlich die Gott aus der Welt gerettet hat, sie zu beschützen, sie zu hüten, sie zu weiden, sie zu führen. Das ist so wichtig. Das ist so entscheidend. Schaut mal mit mir dann noch mal kurz hinein. Da steht, gehorcht und fügt euren Führern. Darüber werden wir gleich nachdenken. Jawohl, da muss jemand rangehen, das ist wichtig. Und dann heißt es, denn sie wachen über eure Seelen. Der Hirte der Gemeinde ist einer oder die Aufgabe des Hirten der Gemeinde. Ist dafür aufzupassen, dass diejenigen, die Gott aus der Welt gerettet hat, dass sie ans Ziel kommen. Das ist ein Auftrag an der Herde. Das ist ein Bewahrungsauftrag. Das heißt, schützen, bewahren, ernähren, pflegen. Das ist ein Hirte. Das ist der Auftrag. Ich sage das bewusst und betont, weil ich kenne es selber aus zwei pastoralen Diensten, was ein Pastor heute so in Gemeinden alles leisten muss, oder ein Hirte, oder ein Ältester. Und er muss alles Mögliche machen, nur scheint mir nicht das, wozu er berufen worden ist. Manchmal sind die Hirten und die ältesten Kinder Mädchen für alles, oder wie heißt es, wie heißt dieser Ausspruch? Die Wollmilch, nee, die Sau, die alles legt, Eier und Honig und Milch und alles gibt. Ihr kennt diesen Spruch, ich hatte ihn nicht mal im Kopf. Nein, kennt ihr nicht? Ja, vielen Dank, die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und so fühlt man manchmal sich auch. Alles tun, nur nicht das Eigentliche. Zum Eigentlichen kommt man gar nicht. Aber zu anderem, weil man gar nicht mehr weiß. Und die Gemeinde weiß gar nicht, wozu die Ältesten berufen worden sind. Was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe ist Schutz. Ihre Aufgabe ist Bewahren. Ihre Aufgabe ist, auf die Herde aufzupassen. Und das ist sehr wichtig jetzt, auf die Herde aufzupassen, dass sie nicht von Wölfen zerfressen wird, dass sie nicht verstreut wird, dass sie nicht verhungert, dass sie nicht ausdurstet, dass sie ernährt und gepflegt und gestärkt wird und beschützt wird, damit sie ans Ziel kommt. Der Auftrag der Hirten der Gemeinde ist in der Gemeinde und für die Gemeinde. Es ist kein Auftrag, die Welt zu verändern. Und die Bibelschule ringen, weil die Gemeinden sich bei ihnen beschweren und sagen, ihr rüstet uns Leute zu, Pastoren und Hirten und Älteste, mit denen können wir nichts anfangen. Warum? Ja, weil sie können keine Beamer mehr bedienen. Sie können, die haben keine technischen Fertigkeiten. Sie sind nicht in der Lage, Konfliktbewältigung zu machen, Management. Die müssen Konfliktbewältigung machen. Sie müssen soziale Strukturen pflegen und Vernetzungen machen. Sie müssen organisieren können. Bei uns muss man organisieren können. Wir haben viel vor. Das sind die Anforderungen. Und wenn ihr die Programme anschaut der Bibelschulen, dann schaut mal, was sie mittlerweile anbieten. Rhetorik und Präsentation. Da wird ein Schauspieler engagiert. Wirklich. Der den Pastoren und Ältesten beibringt, wie man sich vorne präsentiert. Ob man die Raute macht oder nicht. Ob man so stehen darf oder nicht. Das ist nicht die Aufgabe der Hirten der Gemeinde. Wachen über die Seelen derer, die ihnen anvertraut worden sind. Aufpassen. Aufpassen. Wächter sein. Sie zu nah ihnen Nahrung geben, damit sie nicht verhungern. Ich werde mit euch gleich eine Parallelstelle anschauen, die es noch deutlicher macht. Das ist ein erster Petrusbrief. Bevor wir aber dahin gehen, muss ich ganz kurz darauf eingehen, denn ich ahne, dass in uns einiges hochkommt, wenn wir den ersten Satz von diesem Hebräer Kapitel 13, Vers 17 lesen. Gehorcht und fügt euren Führern. Das, je nach Hintergrund löst es etwas aus. Ich will ein, zwei Gedanken dazu nur nebenbei sagen und dann schnell vorwärts gehen, weil das jetzt nicht der Hauptpunkt ist, aber so viel. Wenn es hier heißt, gehorcht euren Führern, das heißt, stellt euch unter diese Leiter, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Bedeutet es blind, bedeutet es kuschen, bedeutet das alles tun? Wichtig ist, liebe Geschwister, die Autorität der Hirten der Gemeinde kommt nicht von dem Amt und kommt nicht von den Personen her. Das ist eine geliehene Autorität, das ist eine verliehene Autorität. Diese Autorität kommt von Jesus, von dem Oberhirten. Es ist nicht unsere eigene Autorität, wir kommen nicht hin und sagen, okay, ich bin jetzt Ältester, ich bin jetzt Pastor, jetzt müsst ihr mir gehorchen, ob ihr wollt oder nicht. Und was ich sage, müsst ihr tun. Die Kirchengeschichte zeigt uns, dass das so missbraucht worden ist und wie viel Schaden angerichtet worden ist. Die Autorität kommt von Christus und jetzt die Autorität kommt vom Wort her. Die Autorität kommt von dieser Berufung her. Wenn einer berufen worden ist, Freunde, dann werden die Schafe ihm folgen. Das habe ich von einem Prediger gelernt oder einem Pastor, wo ich so nicht in allem einverstanden bin, an diesem Punkt, hat er absolut recht. Er sagte, wenn einer meint, ein Hirte zu sein und vorangeht und sich umdreht, aber niemand ihm folgt, ist er keiner. Ist er keiner. Er kann behaupten, er kann gewählt werden, bestätigt, alles Mögliche. Er kann darauf pochen und alles. Aber wenn niemand ihm folgt, ist er kein Hirte. Aber dieses, dass die Schafe folgen, kommt aus der Vollmacht, die ihm gegeben ist, aus der Kraft, die ihm gegeben ist. Es ist nicht seine eigene, es ist eine verliehene. Wenn dieser Hirte zu grünen Aue führt und zu frischem Wasser führt, dann folgt man ihm. Deutlich wird es dann, wenn Hirten um ihre Autorität kämpfen, weil sie sagen, aber ich bin doch. Und meistens geschieht es da, wenn sie keine haben. Dann wird mit menschlichen Mitteln dafür gekämpft, dass man sie hat. Das ist nicht in diesem Sinne, wie was der Hebräerbriefschreiber sagt, sondern wir unterstellen uns den Hirten als diejenigen, die in der Vollmacht und die Autorität Gottes handeln, nämlich durch sein Wort und in der Übereinstimmung mit seinem Wort. Das heißt, wir gehen so weit und ordnen uns unter, soweit sie wem folgen? Jesus und seinem Wort. Das heißt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ein Hirte behauptet, ein Hirte zu sein, aber die Schafe nicht in das Wort führt und nicht unter das Wort bringt und sie etwas anderes lehrt und irgendwo anders hinführt, dann haben die Schafe oder werden die Schafe ihm nicht folgen. Deswegen gibt es ja wieder Konflikt und Rebellion. Aber dann haben wir die Freiheit, so wie Petrus und Johannes, von den Hirten Israels zu stehen und zu sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als sie ihm verboten haben, von Jesus Christus zu reden. Die Autorität ist eine verliehene Autorität. Die Autorität ist nicht unsere eigene Autorität. Die Autorität ist von Jesus Christus selbst. Also was tun die Hirten der Gemeinde? Sie haben einen Job. Wachen, hüten, schützen, bewahren. Das ist ihre Aufgabe. Wir werden uns nachher auch anschauen, wie sollen sie das tun, wie machen sie das. Aber das ist das erste und vorwiegende Prinzip. Nicht wenige Hirten übersehen das oder vergessen das oder wissen das gar nicht und sind permanent dabei, neue Schafe zu suchen und verlieren die sie haben. Die sind permanent auf der Suche und würden sehr gerne, dass der Schafstall voll wird, aber darüber hinaus vernachlässigen die ihnen schon anvertraut sind und sie zerstreuen und werden krank und verhungern, weil dieser Fokus nicht mehr da ist. Die zu bewahren, auf die aufzupassen, die da sind. Schlag mit mir 1. Petrusbrief. Ich denke, hier wird es noch deutlicher oder mindestens genauso deutlich, was die Aufgabe der Hirten der Gemeinde ist und somit der Ältesten. Kapitel 5, Vers 1 und folgende. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Was ist ihre Aufgabe? Hütet die Herde Gottes. Die Aufgabe ist hüten. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Aufpassen. Wachen. Dass keins von den Schafen verloren geht, dass keins von den Schafen verhungert, dass kein Schaf gerissen wird von einem Wolf, oder? Das ist der Job eines Hirten. Hütet die Herde Gottes. Und wessen Herde ist es? Es ist die Herde Gottes. Es ist nicht die Herde eines Hirten. Schon gar nicht, es ist nicht die Herde des Ältesten, es ist nicht die Herde der Leitung. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist die Gemeinde Gottes. Und schaut mal, da heißt es folgendes, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Und dann kommt nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Wir werden anschauen, dann kommt nämlich, wie sie das tun sollen, das gucken wir uns auch an. Aber erstmal mal, gottgemäß, im Willen Gottes entsprechen, wie Gott es gedacht hat, zu was Gott sie berufen hat, welche Aufgabe Gott ihnen auch gegeben hat. Wiederum, Petrus, als einer von den Ältesten, als einer der Hirten, er sagt, ich bin mein Mitältester und er fleht sie an und sagt, hütet die Herde Gottes, beschützt sie. Geht mal mit mir in Apostelgeschichte zurück, in Apostelgeschichte 20. Wir werden einfach ein paar Stellen anschauen, wo dieses Hüten und Schützen oder diese Aufgabe deutlich wird. Apostelgeschichte 20, das ist der Vers, den ich gerade noch vorgelesen habe, wir haben den Hebräerbriefschreiber gehört, dass die Aufgabe der Ältesten, auf die Seelen Acht zu geben. Wir haben Petrus gehört, der gesagt hat, dass die Aufgabe der Ältesten, die Schafe zu hüten. Und jetzt sehen wir das Gleiche bei Paulus nochmal in Kapitel 20 in Apostelgeschichte. Ab Vers 28 noch einmal. Habt Acht auf euch selbst, nämlich die Ältesten sollen auf sich selbst Acht geben und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, das haben wir vorhin gelesen, und jetzt die Gemeinde Gottes zu hüten. Merkt ihr, es immer und immer und immer wieder ist die gleiche Wiederholung. Die Aufgabe ist hüten. Die Aufgabe ist nicht organisieren. Die Aufgabe ist nicht strukturieren. Die Aufgabe ist nicht bauen. Und die Aufgabe ist nicht, was weiß ich alles für Aktivitäten zu aus. Die Aufgabe ist, hütet die Herde Gottes. Und schaut mal, was es für eine Herde ist. Die er, nämlich Jesus Christus, sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gott sich erworben hat. Sie ist kostbar. Jesus hat sein teures Blut für sie bezahlt. Da darf man und da kann man nicht fahrlässig mit ihr umgehen. Passt bitte auf die auf, die Jesus sich erkauft hat. Die erste Erfahrung, die ich oft mache, wenn ich zur Ältestensitzung komme, also das war in der letzten Gemeinde die erste älteste Sitzung als Pastor, die ich dann geleitet habe, und wir trafen uns an einem Dienstag und wir kamen, und ich kann mich so gut daran erinnern. Die Brüder, die Ältesten, die Diakone trafen sich, wir saßen dann an einem großen Tisch beisammen und ich guckte mich in die Reihen um, und wisst ihr, was ich das erste sah? Kalender. Und ich fragte meine Brüder, wo sind eure Bibeln? Bibel? Einer ist schnell aufgesprungen, zu seinem Fach gelaufen in der Gemeinde, hat seine Reservebibel rausgeholt, da war eine Bibel. Aber das, was die Ältesten und die Leitung ausmacht, sind Kalender, Planen, Planungen, Besprechungen. Welche Lichtschalter brauchen wir? Welche Teppiche? Und da wird debattiert. Sollen wir uns einen Fernseher hinhängen, ja oder nein? Wird debattiert. So viel Zeit und so viel Energie für solche Dinge, das ist nicht die Aufgabe der Hirten. Und die Gemeinden verhungern und die Gemeinden sind zerstreut, und ich rede allgemein, weil die Hirten entweder nicht das tun, wozu sie berufen worden sind, oder gar nicht dazukommen, wozu sie berufen worden sind, weil sie permanent etwas anderes tun müssen. Geht mal in die Apostelgeschichte ein paar Verse zurück. Ich möchte einfach die Fülle an Bibelstellen euch aufzeigen. Apostelgeschichte, Kapitel 6 muss das sein. Die erste Diakonwahl, Anführungsstrichen, ist bekannt. Die Urgemeinde wächst schlagartig. Könnt ihr euch vorstellen, nach einem Tag die Gemeinde um 5000 Männer gewachsen. Das würde unsere Kapazitäten sprengen und wir werden maßlos überfordert. Über 5000 Männer, dazu kommen noch Frauen. Und dann am nächsten Tag oder in den nächsten, am ersten 3000, dann 5000, dann sind schon mal 7000. Baut man mal so ein Gebäude. Es geht gar nicht. Und dazu kamen viele Frauen, und das heißt Witwen kamen in diese Gemeinde. Und da kamen Menschen zum Glauben, die nicht nur Juden waren, sondern hellenistische Juden waren. Das waren, ich darf Anführungsstrichen, Russlandsdeutsche. Das heißt, die sind eigentlich Juden gewesen, aber sind im Römischen Reich geboren worden und kamen zurück nach Jerusalem. Und sie sprachen die griechische Sprache. So nannte man die hellenistische Juden. Das heißt, Juden, die hellenistischen, nämlich griechischen Hintergrund hatten. Deswegen finde ich das Bild sehr passend. Und sie kamen dahin. Und als die Gemeinde wuchs und die Verpflegung notwendig war, der Witwen, wurden die hellenistischen Witwen übergangen. Das ist Kapitel 6, Vers 1. Das heißt, es entstand ein soziales Problem. Frauen, die nicht arbeiten konnten, die sind verhungert. Die haben kein Essen gehabt. Und wenn das Essen ausgeteilt worden ist, dann wurde es zuerst an die Deutschen ausgeteilt, die Schwaben, an die Juden. Denn die Hellenistischen, die kamen zu kurz. Und das entstand ein großes Murren. Freunde, die Spannung in der Gemeinde ist nichts Neues. Die erste Urgemeinde, Kapitel 6, Kapitel 6 in Apostelgeschichte zeigt uns schon die Probleme in der Gemeinde. Da, wo Wachstum gibt, gibt es Schwierigkeiten. Wir wünschen uns alle, dass die Gemeinden wachsen. Aber niemand ist bereit, die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Wir wollen alle Wachstum, aber wir wollen keine Babys, die Nahrung brauchen, die man... Und dann muss man nachts aufstehen und Windel wechseln und all diese Dinge und die Schwangerschaftsstreifen, was weiß ich. Das will man alles nicht, aber wir wollen Wachstum, gell? Am besten Bock und dann komplett vollkommen. Und welche Aufgabe kannst du bitte schon übernehmen? Sofort eingegliedert, zack, perfekt funktioniert. Nein. Da, wo Wachstum entsteht, da gibt es Geschrei, da gibt es Heulerei, da gibt es Dreck, da gibt es Pampers, die man wegbringen muss. Wer das nicht möchte, braucht sich nach Wachstum nicht sehnen. Dann reicht es klein und fertig. Aber das entstand, das sind die Probleme der Gemeinde gewesen. Und das lesen wir ab Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, die mehr wurden, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Das ist, was ich versucht habe, gerade zu erklären. Weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Seht ihr das? Die Leitung wird herbeigerufen. Es gibt ein soziales Problem. Oh, es sind ganz viele, die murren. Also geht da Petrus und Johannes und Jakobus und na gut, dann gehen sie von Haus zu Haus und machen ihre Besuche. Oh, die eine hellenistische Frau, warum hast du mich nicht besucht? Ist das die Aufgabe? Wäre das falsch? Nein. Wäre das schlecht? Nein. Waren sie sich zu schade dafür? Nein. Aber es wurde so viel. Ich habe in 4 Jahren versucht, 40 Gemeindemitglieder zu besuchen. Es war so schwer. Auf alle 40 Gemeindemitglieder Acht zu geben, war so schwer. Und ich hörte, oh, mich hast du aber nicht besucht. Ist das meine Aufgabe? Liebe Gemeinde, wenn die Gemeinde keine Klarheit darüber hat, dann wird sie das erwarten und jeder Pastor geht unter. Und dann wird sie unzufrieden sein. Jeder Älteste geht unter, weil die Gemeinde wird unzufrieden sein. Ja, der hat mich nicht besucht, als ich im Krankenhaus war. Die Ältesten und der Gemeinde und die Apostel sagen Folgendes. Es ist nicht gut, dass wir unsere Hauptaufgabe vernachlässigen. Die sagen nicht, es ist nicht gut, dass da... Witwen jetzt was bekommen. Es ist nicht gut, dass wir unsere Hauptaufgabe vernachlässigen. Was ist die Hauptaufgabe? Schaut mal. Dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Denn wie wird die Gemeinde geweidet? Wie wird sie beschützt? Wie wird sie geführt? Durch das Wort. Durch das Wort. Glaubt mir, liebe Geschwister, schreibt mal eine Predigt geschwind am Samstagabend. Was könnte ich morgen denn sagen? Oh Herr, gib mir ein Wort. Und dann, das ist keine Nahrung. Das ist keine Nahrung. Darum hören wir dann Predigten über Jahre immer das Gleiche. Und wir werden nicht satt. Und wir werden nicht zu frischen Auen geführt, zum frischen Grün, zu neuen Gebieten, zum frischen Wasser. Wir werden nicht in die Tiefe geführt. Warum? Nicht böse gemeint. Weil es keine Zeit dafür gibt. Weil man permanent irgendwas machen muss, aber keine Zeit hat, sich hinzusetzen und das Wort Gottes zu studieren. Es ist nicht gut, dass wir das vernachlässigen, wozu wir berufen worden sind. Und jetzt, was war Ihre Lösung? Sucht welche, die uns da helfen, die uns diese Arbeit, die zwar notwendig ist, aber wir sie nicht leisten können, weil wir keine Zeit dafür haben. Sucht Diakone, die das machen. Was ist der Job der Diakone? Da werden welche berufen, richtig? 7 an der Zahl. Und die werden berufen, damit sie den Frauen, hellenistischen Frauen am Tisch dienen. Diakone haben eine Aufgabe, die Ältesten zu unterstützen, damit sie das tun, was sie tun sollten. Nämlich Dienst am Wort und am Gebet. Lest mal mit mir ein paar Verse weiter, Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir werden aber im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist unser Job. Und jetzt geht man mit mir Vers 7. Schaut mal, was da steht. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich. Gemeindewachstum. Weil Gott das segnet. Das segnet Gott. Das Wort wächst, breitet sich aus. Die Gemeinde wird gestärkt und ausgerüstet, weil die Ältesten der Gemeinde das tun, wozu sie berufen worden sind. Nämlich das Wort zu lehren und für die Gemeinde im Gebet einzustehen. Darf ich die Ältesten der Gemeinde fragen, für was beten wir? Für was beten wir, wenn die Ältesten sich treffen? Schaut euch mal die Gebete des Paulus in den Briefen, für was in der Gemeinde betet. Und dann prüfen wir unsere Gebete, was unsere Anliegen sind. Zwei Dinge. Gebet, Wort. Gebet und Wort. Und heute ist Management, Konfliktbewältigung, Organisation, Showmaster, Alleinunterhalter. Das ist Welt, liebe Geschwister. Das sind Prinzipien, wie die Welt ihre Organisation, Firmen und was auch immer baut. Aber die Gemeinde ist nicht von dieser Welt. Die Gemeinde spielt nicht nach diesen Spielregeln. Die ist nicht irdisch, die ist himmlisch. Die ist nicht fleischig, die ist geistlich. Da gelten andere Regeln. Ich möchte euch das noch ein bisschen untermauern. Geht mit mir in Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 4. Epheserbrief, Kapitel 4, haben wir einen herrlichen Hinweis auf die Aufgabe derer, die Jesus durch seinen Geist in die Gemeinde einsetzt und die Gemeinde schenkt. Ich möchte schon lesen ab Vers 7. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da einsteigen, ab Vers 7. So, da heißt Folgendes. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das heißt, jedem teilt Jesus nach der Gnade aus, wie viel er will. Und er redet jetzt darüber, über die Funktion jedes Einzelnen in der Gemeinde. Welche Funktion übernimmt jedes einzelne Glied in der Gemeinde? Und da ist keiner, der sagt, oh, ich möchte jetzt ein Ältester sein. Ich hätte gern, und dann macht man Wahlpropaganda. So macht man Wahlkampf. Und dann geht man von Haus zu Haus und sagt, hey, wäre gut, wenn du mich wählst. Ich werde mich für dich einsetzen. Und dann macht man Plakate und Luftballons und sagt, wenn ihr mich wählt, dann wird mit der Gemeinde so und so. Das ist Welt. Das ist Politik. Niemand nimmt sich die Ehre selbst, sagt die Schrift. Oder das ist keine Lobbyarbeit. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie oft das in Gemeinden vorkommt? Dass man Lobbyarbeit macht, dass man schiebt die, man wählt die, die dann, man weiß, ah, der ist dann für meine Interessen dann da. Richtig? Als ich als junger Kerl, ich war 22, als ich als Diakon in den Leitungskreis gewählt worden bin, da kam mein älterer Bruder zu mir. Ich saß im Keller und habe da gebastelt. Dann kam er zu mir rein, hat mich gesucht und gefunden, guckt mich an und sagt, was hast du vor? Warum lässt du dich aufstellen? Hat die Jugend dich vorgeschoben? Bist du da, damit du die Interessen der Jugend vertrittst? Ich saß und ich blieb sitzen. Ich habe nur gesagt, lieber Bruder, ich will lernen. Ich will lernen. Es ist keine Lobbyarbeit. Es ist kein, okay, die Familie schiebt den vor und die Familie aber den und dann gibt es einen Machtkampf. Das ist Welt. Das sind Prinzipien der Welt. Hier geht es darum, ob welcher Wille, unser Wille geschehe, wo wir denken, er wäre gut. Dein Wille geschehe. Es ist seine Gemeinde, er teilt aus, er beruft, er gibt Gnadengaben, wie er will Unsere Aufgabe ist, die Lauscherchen aufzusperren, die Ohren aufzumachen und zu schauen, wen will Gott? Deswegen das Erste, was die Gemeinde tun muss, Ältestenwahl durchzuführen, ihre Herzen reinigen. Und das geschieht nicht an einem Abend. Herzen reinigen, durchs Gebet. Schaut mal, was also Jesus sagt, oder was Paulus sagt über Jesus. Also, Jesus gibt nach dem Maß der Gabe jedem Einzelnen, wie er will. Und dann Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, ist etwas schwierig zu verstehen, aber was die Schrift hier sagt. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er nämlich Gefangene geführt. Das heißt, er hat welche aus dieser Welt, die Gefangenen, befreit. Aus den Gefängnissen. Aus welchem Gefängnis? Des Teufels. Er hat welche, die Gefangenen, hat er mit sich mitgenommen. Sie gehören jetzt ihm. Und darum hat er ihnen Gaben gegeben. Er hat ihnen Aufgaben gegeben. Die er aus der Welt, aus dem Gefängnis gerettet hat. Das ist eine hebräische oder die Ausdrucksweise des Alten Testaments für das Evangelium. Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhen, oder Vers 9, Entschuldigung. Das hinaufgestiegen, aber was besagt das anders, dass er auch hinabgestiegen ist? Das heißt, wenn er hinaufgestiegen ist, dann ist es logisch, dass er auch vorher hinabgestiegen ist. Das heißt, Menschwerdung und Himmelfahrt. Vers 10. Oder Vers 9 habe ich noch nicht zu Ende. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, dass auch hinabgestiegen ist, in die untersten Teile der Erde, das heißt bis ganz auf die Erde. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist. Über alle Himmel, damit er alles erfülle. Das heißt, das Erlösungswerk Jesu Christi hat ihm die Macht und das Recht gegeben, über alles zu herrschen. Und somit auch über die Gemeinde. Und jetzt Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist eine Bezeichnung. Es gibt Apostel und Propheten, die haben die Gemeinde gegründet. Die bauen darauf auf, das sind Evangelisten. Und dann gibt es Hirten und Lehrer, das ist eine Gruppe. Das ist die gleiche Bezeichnung, Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für was? Jesus hat der Gemeinde Gaben gegeben. Das ist, was der Text sagt. Und schaut mal, er hat welche Gaben der Gemeinde gegeben? Verschiedene Personengruppen. Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und jetzt schaut mal, für was? Damit die Welt umarmt wird? Damit eine soziale Gerechtigkeit aufgerichtet wird? Damit die Ungerechtigkeit verschwindet von dieser Welt? Damit die Welt besser wird? Damit wir uns in der Politik engagieren? Damit wir uns in den sozialen Heimen engagieren? Liebe Geschwister, diese Dinge sind nicht schlecht. Aber das ist nicht das Eigentliche. Warum hat er sie gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen. Zur Ausrüstung der Heiligen. Wusstet ihr, dass Apostel und Propheten für die Heiligen gegeben worden sind? Wusstet ihr, dass Evangelisten für die Heiligen gegeben worden sind? Und Hirten und Lehrer auch. Für die Heiligen. Zur Ausrüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Jesus gibt der Gemeinde diese Gaben, damit die Gemeinde mündig wird, damit sie erwachsen wird. Wisst ihr, dass ein Kind permanent Milchspeise braucht? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich sage. Aber solange ein Kind ein Baby ist, trinkt er Muttermilch. Und Muttermilch ist eigentlich vorgekaute Speise, wenn man das so ganz grob zusammenfasst. Das ist ein bisschen eklig, ich weiß. Ja. Aber die Mutter isst was und dann passiert da irgendwas, keine Ahnung was, und dann kriegt das Kind. Und je nachdem, ob die Mutter gut gegessen hat, hat auch das Kind gut gegessen. Sonst gibt es ja Probleme. Ihr wisst Bescheid. Alle, die mal Kinder hatten und die Zwiebel gegessen haben, wissen, was ich meine. So. Der Punkt ist, so Kinder sind nicht in der Lage, sich selbst zu beschützen. Kinder sind nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Sie müssen, das muss man alles für sie machen. Aber Gott gibt der Gemeinde eine Gruppe, die auf diese Kinder aufpasst. Und sie müssen erstmal vorpürieren. Und dann gibt es Röhrchen, müssen wir erstmal mit Röhrchen trinken. Und der Brei. Und dann muss man aufpassen, dass das Kind nicht in die Steckdose fasst, dass es nicht auf eine Herdplatte fasst, dass es nicht über die Straße läuft, richtig? Wollt ihr permanent solche Kinder haben? Das ist ja anstrengend. Oh, habe ich mich gefreut, als meine Kinder zum ersten Mal sich selbst gebadet haben. Dachte ich, oh, selber abgetrocknet haben. Oh, wie gut. Selber aufs Klo gegangen sind. Ja. Ihr erinnert euch, ich sehe es in euren Gesichtern, wie gut es war. Die Aufgabe der Hirten ist, Mündigkeit, Kinder von ihrem Babysein zu ihrem Erwachsensein zu führen, dass sie selbst in der Lage sind, die Schrift aufzuschlagen und sich zu ernähren, dass sie selbst in der Lage sind, den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu leben, dass sie selbst in der Lage sind, zu prüfen, ob das gefährlich ist oder nicht, ob man darauf hören soll oder nicht. Und nicht sagen, oh ja, beides, das klingt so interessant, hat auch was für sich. Oh, es war schön. Die Hirten, die Ältesten der Gemeinde müssen, oder die Aufgabe ist, die Gemeinde mündig zu machen. Mündig zu machen, erwachsen zu machen. Warum? Damit sie fest stehen können. Lest mit mir weiter. Die Erkenntnis Jesu Christi, des Sohnes Gottes, sie müssen Jesus sehen. Und Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Das bedeutet Kinder, Kleinkinder. Wir sollen nicht Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Seht ihr das? Es gibt Irrlehrer, es gibt Irrtümer, es gibt listige Angriffe in und durch die Gemeinde. Die Aufgabe der Hirten ist, die Herde zu schützen. Wie? Indem sie sie mündig macht. Damit die Gläubigen, damit die Heiligen befähigt sind zu einem Leben und zur Unterscheidung, ob das eine Irrlehre ist oder nicht. Weil sie die Schrift kennen, weil sie das Wort kennen, weil sie gelernt haben. Weil sie ihren Glauben nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern aus der Schrift haben. Die Aufgabe der Gemeinde, die Aufgabe der Hirten. Mündigkeit. Mündigkeit. Und das ist das schließt eben diesen Schutz ein. Wer ist der wahre Hirte? Ich denke, ihr wisst, Jesus. Er kommt und sagt, ich bin der gute Hirte. Und was macht der gute Hirte? Er lässt sein Leben für die Schafe. Einer, der nur angestellt ist, ein Mietling, einer, der sich hereingeschlichen hat und eigentlich sich nur am Fett der Schafe bereichen möchte. Er würde eigentlich, es sieht so aus, als ob er auf die Schafe aufpasst, aber eigentlich will er nur was von der Wolle haben und von ihrer Milch und von ihrem Fell. Woran erkennt man so einen? Wenn der Wolf kommt, was macht so einer? Er macht die Fliege. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich beschütze meine Schafe. Ich sterbe sogar für meine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen sie und sie folgen mir, weil er der wahre gute Hirte ist. Weil er der wahre gute Hirte ist. Wisst ihr, dass Gott so besorgt ist um seine Schafe? Matthäus 18, das ist ein Abschnitt, den wir mal in kleineren Rahmen in Gemeindetagen behandelt haben. In Matthäus 18 findet ihr den Abschnitt, wo Jesus warnt, wie man mit denen, die ihm gehören, wie man mit seinen Schafen umgeht. Und er sagt, wenn jemand eines seiner kleinen Schafe zur Sünde verführt, oh, für den ist es nicht gut. Dann geht es um den Müllstein, um den Hals gehängt zu werden und all diese Dinge. Warum? Lasst uns das kurz noch anschauen und dann komme ich schon bald zum Schluss. Ich ja schon bald, nicht gleich, weil sonst lüge ich wieder und dann. Aber demnächst. Geht mal mit Matthäus kurz, Vers 18. Kapitel 18. Ich denke, das ist ein wichtiger Text, weil auch dieser Text oft gebraucht wird und so als ein Evangelisationstext, und man vergisst nicht, was eigentlich der ganze Kontext ist und die ganze Intention dieses Textes. Kapitel 18, Matthäus Evangelium, geht es um den Schutz dieser Schafe. Es geht um Schutz der Gemeinde. Und schaut mal, Vers 12 heißt Folgendes und Folgende. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über diese als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist nicht der Wille eures Vaters, der in dem Himmel ist, dass einer dieser Kleinen verloren gehe. Wer ist einer dieser kleinen Verlorenen? Sind das Gläubige oder Ungläubige? Gläubige, das sind Schafe der Gemeinde. Gottes Anliegen ist, dass keiner verloren geht von seinen Schafen. Jesus sagt, ich bin gekommen und ich habe die, die Vater mir gegeben hat, für die werde ich sterben, ich werde sie erlösen. Und niemand geht verloren von meinen Schafen, richtig? Der gute Hirte verliert seine Schafe nicht, denn das ist der Wille des Vaters, dass keine verloren werden. Was ist die Aufgabe der Ältesten, der Unterhirten, dafür aufzupassen, dass keiner verloren geht? Zum Schluss möchte ich euch in das Alte Testament führen. Und zwar in Hesekiel 34. Ich hoffe, das ist okay, dass wir heute so einige Bibelstellen hintereinander aufschlagen. Aber ich möchte einfach das Zeugnis der Schrift euch vor Augen malen. In Hesekiel 34, ich glaube, das ist 34, haben wir, und dann Jeremia werden wir auch, gibt es auch 23, Hesekiel 24. Ich muss das noch schnell. 34. Ja, das ist 34. Ab Kapitel 1 spricht der Prophet die Wehrufe über die Hirten Israels. Und ich möchte euch das einfach mal vorlesen und euch unter diesen Eindruck stellen. Ab Vers 1. Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, das heißt über die Ältesten, über die Pastoren Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Wehe, die sich selbst weiden. Das heißt, weh denen, die sich permanent um sich und ihr eigenes Wohl kümmern. Die Gemeinde ist für sie da. Die Gemeinde ist da, damit sie einen Job haben, damit sie in den Mittelpunkt stehen, damit sie sich bereichern, damit es ihnen gut geht. Damit sie eine, was weiß ich. Liebe Geschwister, darf ich euch so sagen? Es gibt keinen Ort oder keine Institution, in der man schneller Karriere machen kann als in der Gemeinde. Wenn wir in die Welt gehen, in die Politik, in die Wirtschaft, irgendwohin und wir wollen aufsteigen, wisst ihr, was das allen kostet? Was man alles aufbringen muss, um ein bisschen höher zu kommen. Und wenn jemand einen Drang nach Herrschen und Macht hat, er wird es schwer haben, da sich durchzuboxen, weil da gibt es viele, die das auch wollen. Und da musst du einiges aufweisen, um dann irgendwie über eine Abteilung das Sagen zu haben, oder? Aber in der Gemeinde muss man reinkommen und sagen, oh, ich will Mitglied werden. Was sind deine Aufgaben? Ah, ich würde gerne ein Leiter werden. Oh, gerne, wir suchen ja welche. Wenn wir in die Ältestenwahlen gehen, es ist schwierig, Kandidaten zu finden. Richtig? Man muss überreden. Und dann, wenn einer sagt, ja gut, ich mach's. Oh gut, dass einer es macht. Ja, wir bestätigen dich. Und wenn einer kommt und so tut, als ob, aber ihm eigentlich nur darum geht, über Menschen zu kontrollieren, Menschen zu dominieren, Sagen zu haben, der hat in der Gemeinde offene Türen. Ist das nicht so? Hauptsache, es macht einer. Nein. Weh den Hirten, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht? Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt.
Ich bin's und ihr macht, was ich sage.
Darf ich mich etwas aus dem Fenster lehnen, dass bestimmte Gemeinden mit bestimmten kontextuellen Hintergrund dafür prädestiniert sind und Russlandsdeutsche sind dafür prädestiniert. Richtig? Da haben es oft solche leicht. Vers 5. Und sie zerstreuen sich, weil sie ohne Hirten waren. Und sie zerstreuen sich, weil sie ohne Hirten waren. Weil die Art und Weise, wie die Hirten die Schafe gehütet haben, nicht dazu beigeführt haben, dass sie gestärkt wurden, dass sie zusammenkamen, dass sie genährt wurden, sondern dass er sie zerstreut hat. Gott warnt so. Vers 5. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren, das sind übrigens Irrlehrer, des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf allen Höhen, Hügeln, über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworfen sind, weil kein Hirte da war, um meine Hirten, und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten, und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Das ist ernst, oder? Das ist sehr ernst. Schreibt man dann so schnell, ich würde gern. Das ist eine hohe Berufung. Denn nach dem Hebräerbrief, wir sind so gestartet, werden die Ältesten Rechenschaft geben für die Art und Weise, wie sie die Schafe, wie sie auf sie aufgepasst haben. Liebe Geschwister, die Aufgabe der Ältesten ist, weidet meine Schafe, sagt Jesus. Meine. Er ist der Oberhirte, die Ältesten sind die Unterhirten. Heute ist das Erste, wo wir als Gemeinde uns ausrichten wollen. Wenn wir prüfen wollen, wer ist dazu diesem Dienst berufen, wen hat Gott eingesetzt, dann sage ich euch, erstens, sucht nicht sofort jeden, der erstmal Ja schreit. Ich würde sagen, es sind oft die, die sich der Verantwortung bewusst sind und die Ehrfurcht dafür haben. Und die sagen, wer bin ich? Bin ich überhaupt würdig? Ich habe Angst. Sucht nicht nach menschlichen Kriterien. Sucht nach denen, deren Schafe an ihrem Anliegen sind als sie selbst. Deren Anliegen ist, sie zu grünen Aue zu führen, sie kostbare Speise ihnen zu geben, frisches Wasser trinken zu geben, der sie stärkt. Ich mit einem Vers oder mit einem Abschnitt und ich komme jetzt zum Ende. 2. Korintherbrief. Schlagt mit mir kurz 2. Korintherbrief. Ich möchte euch zeigen, was das Kriterium eines guten Ältesten ist, eines guten Hirten. 2. Korinther Kapitel 3, 1 bis 3 und dann muss das für heute erstmal reichen. Und nächstes Mal schauen wir uns, wie müssen sie das tun? Wie müssen sie auf die Herde aufpassen? Wie müssen sie schützen? Wie müssen sie sie bewahren? Was ist konkret ihre Aufgabe? Also wie müssen Sie das konkret machen? Erstmal hier Kapitel 3, 2. Korintherbrief, ab Vers 1. Paulus wurde von der Gemeinde in Korinth in Frage gestellt und er sagt Folgendes. Fangen wir an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Also muss man Werbung machen für uns? Müssen wir selber wieder Wahlpropaganda machen? Brauchen wir von der Gemeinde Bestätigung, dass sie sagt, oh, die sind gut oder die sind nicht gut? Und jetzt schaut mal, was er sagt. Unser Brief, Empfehlungsbrief, unser Brief seid ihr selbst, ihr. Einige Unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafel, sondern auf Tafeln, die fleischendes Herzens sind. Wisst ihr, was er sagt? Woher sollen wir uns empfehlen? Nein, brauchen wir nicht. Ihr seid unser Empfehlungsbrief. Warum? Weil unser Dienst, in der Art und Weise, wie wir gedient haben als Hirten, in eurem Leben sieht man das. Ihr seid unser Empfehlungsbrief. Ein guter oder ein wahrer Hirte ist der, bei dem man sieht, dass die Gemeinde geistig wächst. Man sieht, dass die Gemeinde nicht zerstreut ist, dass sie beschützt ist, dass da ist geistliches Wachstum. Geist Gottes arbeitet an den Herzen. Er sagt, schaut an, was wir getan haben und dann beurteilt ihr, ob wir berufen worden sind oder nicht. Schaut die Auswirkungen in eurem geistlichen Leben und dann schaut, ob wir berufen worden sind, ob wir diesen Dienst haben oder nicht. Nochmal, einer, der sagt, der ist ein Hirte. Und die Gemeinde folgt dem nicht nach. Und die wird nicht gestärkt und ausgerichtet und zu frischen Auen geführt. Der ist es nicht. Paulus sagt, an unserem Dienst könnt ihr erkennen, ob wir die Berufung haben oder nicht. Unsere Aufgabe ist, nicht die zu wählen, die wir gerne hätten. Unsere Aufgabe ist die zu suchen, die Gott dazu berufen hat, dass sie das tun, was er möchte, seine Herde schützen. Amen. Ich möchte beten. Und dich preisen darüber, dass du der gute Hirte bist, dass du der wahre Hirte bist. Und dass du gekommen bist und gesagt hast, ich bin der gute Hirte. Herr, und du hast dein Leben gegeben für uns, für deine Schafe. Und hast du, als der gute Oberhirte, hast du eingesetzt in die Gemeinde und hast diese Gaben gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde, wenn wir in diesen Prozess hineingehen, in dieses Jahr, dass du unser Herzen reinigst und dass du unser Herzen heiligst und dass du uns die Augen öffnest und dass du uns auch vor Augen führst, Herr, wo den du berufen hast und dass du auch befähigst, Herr. Herr, lass uns erkennen deinen Ratschluss, das an den Willen, damit wir in deinen Wegen wandeln. Herr, wir sind deine Gemeinde, wir sind deine Herde, wir sind deine Schafe. Herr, und wir bitten dich und ich bitte dich, sorge für uns, beschütze und bewahre uns, Herr. Und bringe das Zerstreute zurück und stärke das Kranke und richte aus. Und gib Nahrung, Herr, gib Nahrung, dass wir fest werden und erwachsen werden und Kraft haben und mündig werden. Darum bitte ich dich. Amen.